Hallo bei Trending Topics, eine Seed-Finanzierung von 450 Millionen Dollar, eine Bewertung von 4 Milliarden Dollar, eine Umsatzprognose von 540 Millionen Dollar für 2022 und das alles mit einem Haufen bunter Affenbilder, die als NFTs im Netz gehandelt werden. Genau. Bored Ape Yacht Club und die dahinterstehende Firma Yuga Labs ist derzeit das Maß aller Dinge im NFT-Web3-Metaverse-Business. Doch was steckt eigentlich dahinter? Das diskutiere ich im heutigen Podcast mit Ed Prinz und Geronimo Hirscherl vom Verein DLT Austria. Hallo Ed, hallo Geronimo.
Hallo.
Hallo.
Freut mich, dass ihr heute mit dabei seid. Wir wollen gleich ganz tief ins Bored Ape Yacht Club Universum hineintauchen, aber zuerst würde ich vorschlagen, stellt sich mal ganz kurz vor, damit die Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Ja, mein Name ist Geronimo Hirscherl. Ich bin seit, ich würde sagen, 2017 in Österreich so im Blockchain und Distributed Ledger Technologies Communities unterwegs. Wir haben vor einem Jahr den Verein DLT Austria gegründet, der eine Plattform ist für die verschiedenen Player im österreichischen Blockchain- und DLT-Bereich, veranstalten regelmäßige Stammtische und haben auch schon die eine oder andere größere Veranstaltung durchgeführt.
Super. Ed, wie war's bei dir? Wie kamst du ins Crypto-Business?
Ja, mein Name ist Ed Prinz. Ich habe Informatik studiert, habe auch die Informatiklehre absolviert und bin eigentlich relativ spät in diesen Crypto-Space eingetaucht, erst mit 2016, interessanterweise über die Post AG, weil da war ich damals im Operations-Bereich, habe Operations gemanagt, damals mit meinem Kollegen Irwin Kostrova, nämlich die Kassenführungssoftware für ganz Österreich. Und über diese Kassenführungssoftware, diese Eigenentwicklung, wurde nicht nur Brief und Paket verkauft und klassische Artikel verkauft, sondern auch Vouchers. Und damals gab es den Coinfinity-Voucher bitcoinbon.at. Der wurde dann später ersetzt mit Bitcoin-to-go-Voucher von Bitbanner, die wir 2016 dann implementiert haben, also die Developer dort, und wir dann ausgerollt haben österreichweit und eben 2017 ist den Start gab und das war halt der Verkaufsschlager und so bin ich 2016 eingetaucht eigentlich in diese Materie, habe mich immer mehr damit beschäftigt und habe versucht, die Technologie eher technologisch zu verstehen und später habe ich mich dann eben mehr mit den Anwendungsfällen auseinandergesetzt und daraufhin habe ich dann eine Blockchain Academy ins Leben gerufen, wo ich sozusagen das erworbene Wissen kostenlos wiedergeben wollte und so eine Community aufbauen wollte. Und später habe ich dann eben zusammen mit Geronimo und 6 weiteren Expertinnen und Experten den Non-Profit-Verein DLT Austria gegründet und jetzt mittlerweile auch eine NFT-Plattform namens Loop.
Alles klar. Und jetzt beschäftigen wir uns mal eingehend mit dem Bored Ape Yacht Club. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, eine riesige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Es ist das Thema im NFT-Geschäft. Erzähl es mal aus eurer Sicht. Wann seid ihr auf die aufmerksam geworden und wie erklärt ihr euch diesen großen Erfolg, den es da jetzt gibt?
Also grundsätzlich ist dieser Bored Ape Yacht Club eine Sammlung von 10.000 NFT-Affen, jeder völlig einzigartig oder mit völlig einzigartigen Merkmalen. Einige Merkmale sind seltener als andere, was bedeutet, dass Sammler ihnen einen höheren Wert beimessen. Mit dem Kauf eines Affen sozusagen erhaltet man auch eine Mitgliedschaft, also sozusagen einen exklusiven Zugang zu zukünftigen Kollektionen und anderen Vergünstigungen. Und diese Besitzer konnten ihre Affen mit einem Airdrop sozusagen ein Serum erlangen. Und mit diesem Serum konnten sie Mutantenaffen ins Leben rufen oder diese bestehenden Affen in Mutantenaffen verwandeln. Die Mutanten wurden auch in einem öffentlichen Verkauf, ich glaube für 3 Ether pro Stück, damals gemintet. Und Besitzer von diesen originalen NFT-Affen haben auch die Möglichkeit gehabt, einen Club-Dog-NFT oder Candle-Dog heißt das mittlerweile, kostenlos zu minten. Und der Club hat quasi, oder dieser Club hat mit jedem Verkaufserlös, mit jedem zukünftigen Verkaufserlös, mit der Lizenzgebühren, ich glaube das waren 2,5%, gesammelt und an eine Tierschutzorganisation gespendet beispielsweise und so auch wieder das ganze Projekt eigentlich gut und positiv vermarktet. Und das Interessante war ja eben bei diesem Bored Ape Yacht Club, das waren ja nicht die allerersten NFTs, auch nicht die ersten 721er und schon gar nicht dieser Multitoken-Standard, sondern eher das Interessante war, dass sie eher diese Exklusivität eingeführt haben und dieses Engagement, dass man quasi jetzt nicht nur ein Pixelbild, wenn man so will, erworben hat und wo man halt die Eigentumsrechte auf der Blockchain festgeschrieben hat, sondern eigentlich damit auch eine Eintrittskarte erlangen hat und Zugang zu zukünftigen Projekten auch und exklusiven Zugang erhalten hat. Und das macht das eigentlich so ganz besonders bei diesen Affen.
Mhm. Also eine gefinkelte Marketingstrategie. Geronimo, wie analysierst du den Erfolg von diesen Affen?
Ja, ich komme ja nicht aus der technischen Ebene, sondern stärker aus der Community-Seite. Also ich habe immer Communities aufgebaut und geschaut, was ergibt sich eigentlich aus Communities, was sind da für soziale Interaktionen und Bedürfnisse, die in so Communities gedeckt werden. Und ich bin auf Board Ape Yacht Club aufmerksam geworden aus eigentlich diesem Community-Aspekt heraus. Meine Perspektive darauf ist, dass der Mehrwert des Affen sozusagen die Eintrittskarte in die Community ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kennt man das ja schon von den ersten Collectible-Projekten wie die CryptoPunks zum Beispiel oder MeBits, wo sich anhand dieser NFTs Gruppen an Menschen zusammenschließen, die das einfach witzig finden. Das ist das Kernelement Spaß und Experimentierfreude ist im NFT-Bereich das zentrale Element und das Ausgangselement eigentlich. Die ganze Marktlogik ist natürlich eine, die dann durch Marketing und durch weitere Features, die man in dieser Community anbietet, dazukommen und dann auch diese Aufmerksamkeit geschaffen haben. Das wirklich Spannende bei Bored Ape Yacht Club ist, glaube ich, gewesen, dass es eben, wie der Ed auch schon angemerkt hat, eine exklusive Community war. Also es war von Anfang an so aufgezogen, dass ein gewisser FOMO, also Fear of Missing Out, gleich zu Beginn da war und dass auch sehr bekannte Influencer, die nicht nur im Crypto-Space unterwegs waren, sondern auch außerhalb, also Celebrities und so weiter, hier gleich dabei waren. Und das hat diesen Hype ausgelöst. An und für sich ist es sehr kontroversiell diskutiert. Ja? Ist diese Exklusivität was Gutes oder nicht und so weiter. Das ist im NFT-Space, weil der auch so jung ist, eine hitzige Diskussion in den Communities. Also was ist von den Projekten eigentlich zu halten? Ich denke mal, jeder, der dabei war, hat gut daran getan.
Mhm, ja. Du hast es gerade gesagt, diese Celebrities, Influencer, die sind ein wesentlicher Teil. Also ich glaube auch mittlerweile spricht Paris Hilton von Bored Ape NFTs im Abend-TV in den USA. Eine viel bessere Promotion kann man sich, glaube ich, nicht wünschen. Sind diese Celebrities da zufällig dazugekommen oder ist das im Hintergrund ein wenig orchestriert? Also haben diese Yuga Labs Leute, die das machen, dann am Ende doch gute Connections, um den einen oder anderen Star an Bord zu kriegen?
Ja, man kann das so sehen. Der Krypto-Hype ist in der Popkultur einfach angekommen. Es ist nicht Paris Hilton so die Erste, die über Krypto redet oder und so weiter, sondern sehr viele aus dem Creator-Space, also Leute, die kreative Produkte erzeugen und sei es auch nur ihr Instagram-Account, ist auch ein kreatives Erzeugnis, sind sehr früh auf die Krypto-Welt aufmerksam geworden, weil es ihnen gewisse Freiheit gibt, ihre Produkte direkt an den Endkunden zu vertreiben und zu verkaufen. Und eben das nächste wieder, dieser Community-Aspekt ist da extrem anfeuernd, würde ich mal sagen. Vom Marketing, ich war jetzt erst vor kurzem in Miami auf der Art Basel, wo NFTs das große Gesprächsthema waren. Im Endeffekt ist das meiner Meinung nach schon viel mehr in die Popkultur eingewoben, als man glaubt. Und ich denke, ja, mit ein paar Connections kommt man da aber auch relativ schnell an die Leute ran. Und das ist das Besondere auch an unserer digital vernetzten Welt. Es braucht im Endeffekt nur einen Tweet, eine Direct Message an jemanden. Und wenn man eine gute Idee hat und dafür begeistert, dann kommt man auch dort an. Also das ist auch das Besondere an dieser Zeit jetzt gerade. Also wir machen da gerade eine extreme digitale Transformation durch, was eben solche soziale Interaktionen anbelangt.
Hm. Und jetzt sind diese Yuga Labs der große Vorzeigestar in diesem sehr jungen NFT-Business. Ist gerade bekannt gegeben worden, eine Bewertung von 4 Milliarden Dollar. Ist das für euch nachvollziehbar oder ist da einfach sehr, sehr viel Zukunftsmusik drinnen?
Also das Unternehmen Yuga Labs hat ja eigentlich damals bekannt gegeben, dass sie quasi mit diesem Mittel ihr schnell wachsendes Team weiter vergrößern möchte und quasi die besten Talente in den Bereichen Kreativität, Technik, also auch im Operations-Bereich anzuwerben und um so zukünftig quasi für geplante Joint Ventures und Partnerschaften vorbereitet zu sein. Und ich glaube, das war am letzten Freitag, hat das Unternehmen ja auch angekündigt, eben ein neues Metaverse-Projekt ins Leben zu rufen. Das startet angeblich schon im April, Otherside. So heißt das neue Metaverse, das auch Avatare aus anderen NFT-Projects integrieren soll. Und die atemberaubende Bewertung von Yuga zeigt, dass das breite Interesse an NFTs, um nicht zu sagen der überhitzte Hype, unter Investoren, Spekulanten und Unternehmen noch lange nicht eben abgeklungen ist. Weil das ja manche Newspapers schreiben, Cointelegraph und Co., der Hype hinter NFTs begann Anfang 2021 so richtig, habe ich so das Gefühl gehabt. Und die Technologie hat sich auch quasi, wie es der Geronimo schon angesprochen hat, auch jetzt mittlerweile in dieser Medien- und Unterhaltungsbranche immer mehr etabliert und das Interesse geweckt, da die Eigentümer von geistigem Eigentum immer wieder nach neuen Wegen suchen, um Fans quasi anzusprechen, zu binden, ihre Produkte weiter zu vertreiben, an diese Fans diese Conversion zu erreichen, von einem Fan zu einem Käufer von ihrem eigenen Merchandise und um Inhalte über die Blockchain zu monetarisieren. Die Finanznachricht kommt ja weniger als zwei Wochen, nachdem Yuga Labs ja eigentlich bekannt gegeben hat, dass es die Verwertungsrechte der NFT-Pioniere, wenn man so will, CryptoPunks und Meatbeats von Larva Labs erworben hat. Und das Unternehmen hat ja auch jetzt, ich glaube, letzte Woche den Apecoin gestartet, den ERC-20 Token. Und mit diesem Apecoin versuchen sie auch ein eigenes Ökosystem aufzubauen, nämlich sie haben dann eine eigene DAO, eine Decentralized Autonomous Organization, und wollen hier quasi diesen Apecoin und das Ökosystem unabhängig managen und verwalten. Und dieser Apecoin kommt dann auch in diesen neuen Metaverse Otherside in Verwendung. Ich kann mich erinnern, also das war, glaube ich, im voriges Jahr im Herbst 2021. Da haben sie zum Beispiel diesen Osiris, diesen Veteran aus der Musikindustrie und dieser Tech-Investor, diesen großen Guru da aus dieser Szene, der überzeugt. Und der hat zum Beispiel eben als Managementkunden Madonna, U2, Red Hot Chili Peppers, gehören die da alle an. Der hat auch sozusagen einen Vertrag unterzeichnet mit eben Bored Ape Yacht Club und Yuga Labs. Und die wollen halt sozusagen gemeinsam hier strategisch neue NFT-denkende Partner gewinnen. Alle, die quasi sich diese Vision teilen, wenn man so will. Das heißt, diese Mainstream-Akzeptanz von Web3 beschleunigt sich dadurch und Yuga steht auf jeden Fall an vorderster Front.
Okay. Du hast das jetzt schon genannt, die haben jetzt da verschiedene Bausteine an den Start gebracht. Also es gibt jetzt längst nicht mehr nur diese Affen-NFTs, gehen wir es vielleicht mal der Reihe nach durch. Sie haben jetzt die IP-Rechte für die CryptoPunks und die Meebits von Larva Labs abgekauft. Und da stellt sich mir die Frage, entsteht da jetzt eigentlich so ein quasi Monopolist im NFT-Business oder ist es eh noch divers genug?
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es quasi eine einzige Brand gibt, die den gesamten NFT-Markt kontrollieren kann oder wird, auch nicht will. Das Spannende ist, glaube ich, dass durch diese beiden Communities, durch die CryptoPunks und die Meebits, hier die Frontrunner sozusagen der technologischen Entwicklung auch an Bord gebracht wurden. Wie wir sehen, bei der gesamten Krypto- und NFT-Szene ist, dass eigentlich die Grenzen zwischen den Communities sich schnell aufbauen, schnell wieder auflösen, sich die Communities durchmischen. Und das ist im Endeffekt, wenn man ein bisschen Netzwerktheorie und Netzwerkpraxis da mitdenkt, ganz schwer vorherzusagen, wie sich das weiter bewegt. Wie der Ed schon angemerkt hat, haben sie sich natürlich mit diesem Move extrem gut in Position gebracht, um sehr, sehr viel kreatives Potenzial zu binden. Es sind ja die Communities über Discord und Twitter in regem Austausch und entwickeln permanent auch neue Ideen weiter. Also ich denke, da wird man jetzt sicher noch ein paar coole Sachen erleben. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es hier zu einer Monopolstellung kommt. Das hat man auch in den letzten Jahren im ganz normalen Blockchain- und Kryptowährungsbereich gesehen, dass ein Contender mit einer guten neuen Solution irrsinnig schnell eine hohe Adoption erreichen kann und sehr viele Fans gewinnen kann. Es ist auf jeden Fall spannend zu betrachten. Ich wollte auch noch was zu den finanziellen Fundamentals sagen. Man darf ja nicht vergessen, dass durch den Erwerb der CryptoPunks und der MiBits, die so einen Durchschnittswert von 200.000 bis 15.000 Dollar hatten, hier auch ein erheblicher, sagen wir mal, NFT-Fund aufgebaut und damit auch erhalten und verwaltet wird. Und das spielt sicher auch mit.
Es gab auch sehr viel Kritik in dieser Krypto- und NFT-Community, aber meiner Meinung nach ist die Übernahme ein Fortschritt für die CryptoPunks, weil Yuga hat ja damals getwittert, dass sie quasi planen, die Sammlung sein zu lassen, wie sie ist. Und ihr einziger Plan ist es, den Punks etwas zu geben, was sie seit langem fordern, nämlich kommerzielle Rechte an ihren Punks.
Okay, also durchaus für die User, für die Besitzer eine spannende Sache. Und jetzt sollen diese CryptoPunks, die MiBits, die Bored Apes und vielleicht noch viele andere NFT-Sammlungen, die sollen jetzt in dieses Metaverse hineinkommen. Es wurde die Other Side getauft. Was ist davon zu erwarten?
Also vermutlich war es eigentlich eh für die meisten zu erwarten, die da das Ganze schon länger verfolgen, nachdem sie quasi die Verwertungs- und Nutzungsrechte von MiBits und CryptoPunks, wie du eben eingangs erwähnt hast, Jakob, erworben hatten, dass ein großes neues Projekt auf dem Weg ist. Vor einigen Tagen ging auch ein Video, glaube ich, über Twitter online, das ein Bored Ape in einer verrückten Welt herzeigt. Also er trinkt da auch so ein Serum und plötzlich erscheint er in einer kreativen, neuen, bunten Welt. Yuga Labs hat ja auch kommentiert das Video mit "Wir sehen uns in Otherseits" und gibt damit eigentlich bereits den Namen des Projektes bekannt, also das offensichtlich ein Metaverse werden soll. So schnell wie sich Yuga Labs zuletzt entwickelte, soll es auch weitergehen, habe ich das Gefühl. Und weil sie haben auch schon angekündigt, eben bereits in April steht die Veröffentlichung von Otherseits an. Und neben den NFTs des bekannten Bored Ape Yacht Club und diesen Mutant Ape Yacht Club und diesen Candle Club werden auch noch weitere eben NFTs verfügbar gemacht. Das sind die Cool Cats, das ist Cryptoads, das ist World of Women oder Women Nouns und so weiter. Also das heißt, die Banden, ich glaube, das ist mehr so ein Mix aus Decentraland und Sandbox und World of Warcraft, wo man quasi in einem Open-Play-Game kleine Quests hat, die man erfüllen kann, aber gleichzeitig wollen sie hier auch Virtual Land vermutlich verkaufen, weil sie im Hintergrund vermutlich auch mit Sandbox zusammenarbeiten. Und hier zeigen sie auch wieder, warum es so besonders ist, dass man einen Ape, einen Affen als NFT haltet, weil 30% des Landes, dieses Virtual Land, ist eigentlich reserviert für alle Holder, für alle NFT-Holder und nur 70% ist eigentlich für die restlichen Investoren und Spekulanten verfügbar.
Okay, das heißt, das ist das nächste große Business. Es geht jetzt weniger mehr darum, die NFTs zu verkaufen, sondern es geht jetzt tatsächlich um dieses virtuelle Land. Also man wird sich da virtuelle Parzellen um Ethereum oder Apecoin kaufen können. Uns ist ein Pitch-Deck zugespielt worden. Da ist die Rede davon, dass die da allein 2022 hunderte Millionen Dollar damit verdienen wollen. Ist das auch realistisch? Denkt ihr, gibt es wirklich genug Leute da draußen, die in dieses Metaverse, was man sich wahrscheinlich ein bisschen, eben wie ihr schon gesagt habt, wie so eine Art Computerspiel vorstellen kann, Second Life, aber irgendwie ins Jahr 2022 gebracht, werden da jetzt die Leute hineinströmen und sich diese virtuellen Parzellen kaufen? Glaubt ihr daran?
Das wird man sehen. Ich denke, dass durchaus Menschen an Wert drin sehen, solche virtuellen Parzellen zu haben und sich dort zu bewegen. Ich denke allerdings, dass dieser gesamte Metaverse-Hype, das ist ja eigentlich nur ein neues Wort für virtuelle Welten, die es ja eh schon lang gibt. Wenn man sich anschaut, wo eigentlich die NFT-Natives herkommen, es ist eine sehr, sehr große Überschneidung zwischen Künstlern, Gamern und Programmierern. Und wenn man jetzt einmal nur auf quasi die Creators und auf die Künstler schaut, die schauen sich immer an, wo es neue Möglichkeiten gibt, wie der Ed auch schon vorher angemerkt hat. Also eigentlich kommt aus der Kunst und aus dem Spiel jegliche Innovation. Insofern halte ich es für ein bisschen verfrüht zu sagen, dass wir alle irgendwann in einer virtuellen Welt uns bewegen werden, eher als in einer physischen Welt, weil jetzt nach 2 Jahren Lockdowns und Reisebehinderungen und so weiter, man sieht, dass die Leute einfach Bock haben, sich zu treffen und zu sehen. Ich würde es für eine vage These halten, dass das Metaverse der hottest und letzte Shit sein wird, den wir an der Intersection zwischen digitaler und analogen Welt sehen.
Okay. Jetzt gibt es dann noch einen ganz wesentlichen Baustein in diesem ganzen Game. Der ApeCoin ist, glaube ich, seit ungefähr einer Woche am Markt. Wie hat sich der entwickelt und ist das jetzt ein Marketing-Tool oder wird das dann jetzt wirklich diese Währung sein, um in dieser virtuellen Welt Dinge zu kaufen, virtuelle Parzellen zu traden? Wie seht ihr das?
Ja, der ApeCoin hat sich ganz gut entwickelt. Ich glaube, der ist jetzt so, weiß nicht, auch doppelstellige Prozentzahl im Plus. Die Frage, die sich bei den Coins stellt, gerade bei DAOs, wie der Ed auch vorher schon angemerkt hat, ist, dass es ein bisschen komplizierter geworden ist als jetzt nur ein Kryptotoken, der als Crowd-Investment-Tool für Technologieentwicklung fungiert. Sondern es wird sich weisen, welche Funktionalitäten der ApeCoin dann tatsächlich hat. Und als reines Spekulationsgut wird er auf der einen Seite funktionieren, auf der anderen Seite ist eben die große Frage, was hat er noch für Utilities mit sich verbunden? Und wir gehen auch immer stärker in diese Richtung, dass Projekte nicht mehr mit einer Token-Funktionalität auskommen, sondern dass es zum Beispiel Governance-Elemente braucht, also inwieweit kann die Community mitbestimmen, wo sich das Projekt hinentwickelt, was für Features kann man auf dem jeweiligen Protokoll oder der Plattform damit erwerben oder günstiger erwerben. Und das sind ganz, ganz viele Facetten, die beim Token-Design heutzutage dazukommen, die es vor 3 Jahren noch gar nicht gab. Es ist sehr spannend, das zu beobachten. Wo es genau hingeht, wage ich noch überhaupt nicht zu vorherzusagen.
Jetzt gibt es aber am ApeCoin ja auch mittlerweile einige Kritik, weil bevor der überhaupt auf den Markt kam, konnten die Großinvestoren offenbar schon zuschlagen. Die haben sich da 2-stellige Prozentanteile von diesen Gesamtzahl an Token besorgt, bevor quasi wir, unser Eins, uns das schnappen konnten. Wie bewertet ihr das? Ist der Einfluss von Andreessen Horowitz und wie sie alle heißen, in diesem Web 3, was ja eigentlich am Ende doch für Dezentralität steht, ist der zu groß geworden oder wie seht ihr das?
Also ich sehe das grundsätzlich sehr positiv, weil Großinvestoren und Venture Capitals haben natürlich mit ihrem Kapital immer einen gewissen Vorsprung und daran wird sich auch mit dieser Spieltheorie, auf die eigentlich die Blockchain-Technologie im Public-Bereich aufbaut, auch so schnell nichts ändern. Würde zum Beispiel bei dem Proof-of-Stake-Konsensus-Algorithmus diese Gruppe diskriminiert werden, wären wir auch dort, wo wir vermutlich auch nicht sein möchten. Das heißt, bringt man mehr ein, erhält man auch mehr. Aber mit Web3 hat man noch viel mehr Möglichkeiten als mit Web2, sein eigenes Business aufzubauen, sei es im Marketing, Wissensvermittlung, BTC, B2B-Services oder Software-as-a-Service-Bereich, weil das Web3-Ökosystem entwickelt sich so rasant weiter und eigentlich nur durch die Großinvestoren, durch die Venture Capitals sind auch großartige Chancen möglich, nämlich ganz neuartige, hochinnovative Use Cases überhaupt zu erproben und zu experimentieren. Niemand weiß, ob Metaverse nach heutigem Stand überhaupt angenommen wird, aber dank der Investoren können einige Player vielleicht eine neue Industrie erschaffen, wo dann viele kleine Player ihre zukünftigen Einnahmequellen eigentlich aufbauen können. Und es geht auch immer, oder es geht nicht immer nur ums Geld verdienen, sondern sich auch kreativ zu entfalten, um Kollaborationen zu gewährleisten und das Gemeinsame zu schaffen und zu entwickeln. Und das ermöglichen eigentlich auch Großinvestoren. Deshalb sehe ich das eigentlich eher positiv.
Ich sehe das auch sehr ähnlich. Also ich denke, es braucht einfach hohes Risikokapital, um so innovativ vorzugehen und auch bei vielen Projekten scheitern zu können. Und insofern ist das durchaus eine für den gesamten Space positive Entwicklung.
Okay. Was würdest du sagen, diese Affen-NFTs, Metaverses, die Bilder, Designs, die man da schon davon gesehen hat, die sprechen sicher eine bestimmte Zielgruppe an, aber sind die eurer Meinung nach schon massentauglich oder wird das in einer Nische bleiben?
Das ist die Frage nach dem Geschmack. Und es kommt immer darauf an, was die soziale Übereinkunft sozusagen ist. Also welchen Dingen messen wir Wert bei? Das ist eine extrem spannende gesellschaftliche Diskussion, die sich gerade im Cryptoverse, in der NFT-Szene immer wieder stellt. Ich denke, dass es für jedes Tierchen sein Pläsierchen gibt auf der einen Seite. Das heißt, sowohl Nischengeschichten oder solche popkulturellen Wellen, wie es jetzt die Bored Ape Yacht Club NFTs erzeugen, haben ihren Platz. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir gerade beim NFT-Thema ganz am Anfang stehen. Es gab also die ersten NFT-Geschichten erst 2017. Jetzt sind wir 5 Jahre später und es sind Milliarden Unternehmen, die da entstehen und Communities, die sehr viel finanzielle Power haben, um Projekte umzusetzen. Ich glaube, wo es wirklich, wirklich spannend ist auch, ist im Bereich der digitalen Kunst. Da entfesseln NFTs quasi eine riesige Menschengruppe an digitalen Creators, die das erste Mal eigentlich von ihrer Arbeit anfangen können zu leben auch. Und nicht nur im kommerziellen Bereich ihre Dienstleistungen, ihre Kreativdienstleistungen anzubieten. Und so wie es auch am Kunstmarkt ist, also wie entsteht der Wert eines Kunstwerks? Ja, da spielen immer viele, viele Faktoren mit. Und wenn man sich den Kunstmarkt ansieht und wie die Mechanismen dort sich anschaut, dann erkennt man auch, welche Friktionen es dort gibt, die durch NFT aufgelöst werden oder vereinfacht werden oder eben auch diese Märkte zugänglicher machen. Das heißt, NFT ist insgesamt Riesenzukunft auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben noch ganz wenige Use Cases gesehen, die da möglich sind. Und auf der anderen Seite, wenn jemand so wie bei Sammlern einen großen Wert in etwas sieht, dann macht er sich mit wem anderen aus und dadurch erfährt es den Wert. Also ich halte die Frage der Werthaltigkeit einer Kreation in dem Sinn für fast müßig, weil es ja genauso wie bei Bitcoin ist. Also welchen Wert hat der Bitcoin jetzt tatsächlich? Er hat folgenden, dass viele Menschen daran glauben, dass es ein gutes Mittel ist, um einen Wert zu sichern. Und so kann das bei den NFTs in ganz, ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gehen und wird es auch gehen.
Absolut. Also das heißt, ich höre bei euch beiden heraus, ihr seid da sehr positiv gestimmt, seht auch eine große Zukunft in dieser ganzen Sache. Die Frage noch zum Abschluss, ganz konkrete Frage, habt ihr diese Affen-NFTs euch auch geleistet oder würdet ihr sie euch in Zukunft leisten?
Ich besitze leider keinen Affen-NFT und auch in Zukunft werde ich da vermutlich nicht mitmachen können, weil mittlerweile die Preishistorie dermaßen hinaufgeschnalzt ist, dass man da eigentlich nur noch schwer mitmachen kann. Aber grundsätzlich, es gibt immer wieder interessante Projekte, die immer wieder aufpoppen und ich hoffe auch, dass auf unserer Plattform zukünftig dann auch interessante künstlerische Projekte dargeboten werden und da gibt es immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten, hier in diesem Bereich da eigentlich sich etwas zu ergattern.
Geronimo, wie schaut es bei dir aus?
Ich habe leider auch keinen Affen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Allerdings andere NFTs, die ich für wertvoll erachte. Und ich sammle da eher im Bereich der Kunst. Habe da auch so meine paar Artists, die ich verfolge und wo ich es spannend finde und wo die NFTs auch rauf runter gehen. Ich habe richtig Bock drauf, in dieser NFT-Welt weiter aktiv zu sein. Und ich glaube, dass da auch heuer und nächstes Jahr noch extrem viel kommen wird, was extrem spannend ist. Vor allem auch, wenn sich die Smart Contracts noch weiterentwickeln. Und was man auch sieht, ist, dass sehr viele Creators, die derzeit vorhandenen Marktplätze noch gar nicht nutzen wollen, weil so Themen wie Urheberrechte in den Smart Contracts nicht geklärt sind, weil es noch Probleme gibt bei der Frage, wo ist denn eigentlich das tatsächliche Asset, das Kunstwerk, das mit dem NFT verbunden ist und so weiter. Und ich glaube, dass gerade im Bereich der Verbindung eben von physischen Gütern und NFTs sich noch extrem viel tun wird. Und da richte ich so mein Augenmerk drauf.
Okay, also da werden wir noch viele, viele spannende Entwicklungen sehen. Auch von meiner Seite muss ich leider sagen. Ich habe auch keinen Affen-NFT, werde mir in naher Zukunft auch niemals einen leisten können, wenn die Preise so bleiben. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Geronimo Ed, vielen Dank fürs Interview.
Danke für die Einladung.
Bitte gerne.